Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem 397. Auditorium. Wir sind schon lange unterwegs mit unserer Initiative und freuen, dass wir heute Monsignore Dr. Martin Patek unter uns haben, der als Caritas-Wissenschaftler und geistlicher Begleiter der Therese-Albers-Stiftung, auch Postulator der Causa Therese-Albers, zu uns über dieses Thema sprechen wird. Ordensleben im Ruhrgebiet, von den Brettenscheider Schwestern zur Therese-Albers-Stiftung. 12 Jahre, habe ich eben gehört, hat sich Dr. Martin Patek damit beschäftigt und wird sicher noch länger dabei bleiben bei diesem Thema. Und da wir im Jahr der Orden sind, ist dieses Thema sehr wichtig für uns, denke ich. Ja, was unmittelbar vor der Haustüre sich abgespielt hat und was an Gutem hier auch inzwischen die Zukunft gerettet wird. Ich glaube, ich muss Dr. Patek nicht noch besonders vorstellen. Wir alle kennen ihn sehr gut. Er ist ein lieber Freund unseres Hauses von Anfang an und hat sogar hier gewohnt. Hat uns auch die größte Wallfahrt, die Caritas-Wallfahrt, wo regelmäßig ein Bischof vorsteht, ins Leben gerufen und begleitet sie auch weiterhin. Wir sind so froh, dass er so viel Gutes für uns und für andere tut. Gut, darf ich dich bitten?
Immer noch nicht nah genug dran. Ich rück noch ein bisschen nach vorne, solange das Mikrofon es erlaubt. Da ich auch schon etwas in die Jahre gekommen bin, setze ich mich hier vorne hin und stehe nicht die nächste Stunde mir die Beine in den Bauch. Ich komme heute mal mit meinen Rücken, würde es sonst heißen, Sie kennen das. Ja, in der Tat beschäftige ich mich eine Reihe von Jahren mit dem Stichwort Theresia Albers. Ich habe Ihnen eine kleine Frucht mitgebracht. Wer war Theresia Albers? Diejenigen, die hier regelmäßig kommen zum Auditorium, wissen, dass ich vor 2 Jahren ausführlich Theresia Albers beleuchtet habe. Im letzten Jahr, wo der Saal knallvoll war, über Papst Franziskus und die soziale Dimension des Glaubens gesprochen habe. Ich denke, wir sind heute ein bisschen unter uns für dieses Thema von einer Schwesterngemeinschaft zur Stiftung. Es ist unter der Überschrift Ordensleben im Ruhrgebiet. Einmal habe ich es beschrieben für das Westfälische Klosterbuch und auch für ein gleichnamiges Buch, das in diesen Tagen veröffentlicht wird. Sicher können die Mönche und auch die Pfarrei hier Sie noch darauf aufmerksam machen. Wenn wir uns über die Schwestern zum Zeugnis der Liebe Christi, wie sie dann später geheißen haben, früher Schwestern vom göttlichen Kinderfreund, unterhalten, dann könnten wir bald wieder nach Hause gehen, denn es gibt noch eine Handvoll Schwestern, die sind alt und krank. Ich feiere zwar gerne mit ihnen die Eucharistie und habe sie auch über eine Zeit lang begleitet. Ein paar andere Schwestern sind im St. Josef Altenheim in Hattingen. Aber dann brauchten wir nicht so lange mehr nachzudenken. Dann wüssten wir, diese Schwestern sterben aus und das Erbe der Theresia Albers wäre in schlechten Händen. Da aber die Schwestern so schlau waren, zu gegebener Zeit eine Stiftung zu begründen, in die sie ihre Häuser gegeben haben, hat diese Stiftung sich vergrößert. Und so ist aus der einsamen Schwester Theresia Albers eine Unternehmung mit knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden. Und das möchte ich Ihnen heute Abend darstellen. Ich habe es auch versucht, unserem lieben Bischof klarzumachen, denn ich bin tatsächlich, wie Pater gerade sagte, der Postulator in der Causa Theresia Albers im Seligsprechungsprozess, aber der Bischof hat es noch hier im Bistum belassen, es ist nicht nach Rom gegangen, konnte auch noch nicht vorgeprüft werden. Nun kann es ja auch durchaus sein, wenn wir zurückblicken aus diesem Bistum kommend, dass auch Bischöfe uns wieder verlassen und zu anderen Fleischtöpfen gehen. Der Berliner zumindest steht noch zur Bedienung offen und er hat ja schon einen Koffer in Berlin, die wir zu sagen pflegen, nämlich eine Kirche und das katholische Militärbischofsamt, 2 Tage in der Woche residiert er dort bereits. Ja, das Ganze wird so ein Stündchen dauern, so ein knappes, wenn Sie sich darauf einstellen, wenn Sie zu unruhig werden oder sich mal bewegen müssen oder sagen, was der da sagt, ist Mist, da musst du jetzt dich doch mal zu äußern, dann tun Sie das bitte. Es geht also zunächst um die Ordensgründerin, das ist der erste Punkt, um die Geschichte dieser geistlichen Gemeinschaft. Ich erinnere mich bei der Gelegenheit, also je älter ich werde, komme ich auch immer dazu, Döneges zu erzählen. Wenn das zu viele heute Abend werden, dann dauert es zu lange, aber ein paar will ich doch einfließen lassen. Ich gehörte ins Collegium Leoninum, das können Sie bei Böll nachlesen, in den Ansichten eines Clowns. Da wird es hervorragend beschrieben und auch gut verfilmt. Unsere Ausbildungsstätte damals, heute gibt es noch das Albertinum, im Leoninum kann man heute heiraten, wo wir früher ausgebildet wurden. Die Kapelle ist so für Hochzeiten geeignet, die alte Kleisorgel ist noch da. Da habe ich zum ersten Mal vom Redenscheid gehört, aber dem keine große Bedeutung beigemessen. Wir hatten nämlich einen Spiritual namens Bentfeld, Josef Bentfeld, der als junger Priester in der ersten Stelle nach Bredenscheid geschickt worden war, weil er wirklich auch durch seine Spiritualität aufgefallen ist und wir viel von ihm lernen konnten. Und der hat uns vom Bredenscheid erzählt, der hat uns hin und wieder sogar seinen klapprigen VW-Bus geliehen, wir sind damals durch die Gegend gereist, haben Duisburger Jatzmessen aufgeführt. Mein Gott, welche Freude, kommt, sagt es allen Leuten, immerfort. Und ja, wenn der Herr eins wiederkommt, Sie kennen diese Lieder, die allesamt aus dem Gotteslob und dem Halleluja verschwunden sind. Ich beklage es außerordentlich. Bredenscheid. Ja, da waren Schwestern, da kam er her. Da hat er bei den Schwestern sogar gewohnt. Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen und es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis ich von hier, dem gastlichen Kloster Stiepel, dann nach Blankenstein gezogen bin, wo das Pfarrhaus frei war und nicht leer stehen sollte. Und habe dann im Leitungsprozess, um das Leitbild ging es dabei, der Theresia-Alber-Stiftung mitgemacht, darüber die Schwestern kennengelernt und seitdem bin ich da auch der Missetäter mit Gottesdiensten am Sonntag und in der Woche. Ansonsten helfe ich in Hattingen mit. Bisher habe ich Diakone in Köln ausgebildet, aber dann mich der Ordensgründerin genähert, die Geschichte studiert, sind schon ein paar Seiten mehr. Die Organisation, so wurde für das Klosterbuch gefordert, nach diesem Schema vorzugehen, auch höchst interessant mit ein paar klingenden Namen. Dann sage ich ein bisschen zu den Niederlassungen, damit man sieht, wie die Blütezeit war, in ganz vielen Niederlassungen, vornehmlich im Sauerland, aber auch in Mitteldeutschland. Besondere Leistungen einiger Mitglieder. Dann gibt es eine PowerPoint, das Bild sehen Sie jetzt also erst noch mal über längere Zeit. Ich will nicht die ganze PowerPoint über Theresia Albers vorführen, dauert viel zu lang. Aber die PowerPoint zeigt Ihnen dann die heutige Stiftung. Das ist der nächste Punkt. Dann sind wir langsam dem Ende zu. Ein paar Bau- und Kunstdenkmäler gibt es zu bestaunen. Und die Archivquellen muss ich Ihnen nicht sagen, obwohl sie hochinteressant sind, was wir alles gefunden haben, sondern es gibt am Schluss einen Ausblick. Vor kurzem haben wir ein Singspiel aufgeführt. Ich habe mich also mal hingesetzt und habe Originaltöne aufgeschrieben oder aber das, was Einzelne von sich gegeben haben und in Publikationen stand, in Originaltöne aufgeschrieben. Wir haben ein Lied dabei, das ein Diakon und auch Kirchenmusiker Kübacher getextet hat. Ich habe dafür gesorgt, dass der Flügel offen ist, sodass wir am Schluss auch noch ein Lied singen können, wenn Sie mögen. So, jetzt die Ordensgründerin. Geboren am 5. August 1872 in Dornheim bei Kirchrabach. Und das wieder ist bei Schmallenberg, bei Meschede, auf dem Knabenhof. Das hat nochmal eine Bedeutung, weil ich in 14 Tagen dort bin. Ich habe das Singspiel einfach nach Kirchrabach geschickt, habe gesagt, guckt euch das doch mal an und macht was draus. Ihr kriegt auch noch den Stick, wie man hier heute zu sagen pflegt, wo Bilder zu diesem Text an die Wand geworfen werden können, und ihr kriegt auch die Noten für die verschiedenen Liedrufe und das Lied. Und dann haben sie sich vor kurzem gemeldet, wir haben uns das jetzt beigebracht und wir führen das dann und dann auf. Können Sie kommen. Das finde ich sehr schön. Dort ist also noch gute Erinnerung an Theresia Albers. Das alte Pfarrhaus in diesem Ort, der eben auch nicht mehr selbstständig ist, heißt Theresia Albers Haus. Die Albers war in ein uraltes Bauerngeschlecht seit 1555. Treschen ist das fünfte Kind von Hoferbe Franz Josef Albers, genannt Knape, und Regina, verwitwete Funke, geborene Volpers aus Köttinghausen. Und wer da am 8. August, früher ging das ja ziemlich schnell nach der Geburt, in der St. Lambertuskirche in Kirchrabach getauft. Sie wächst mit Großmutter, Eltern und Geschwistern, Onkel und Tanten, Knechten und Mägden in einem gesunden Fachwerkhaus neben der Kapelle des Dorfes auf. Am Anfang habe ich geschrieben, neben der Kapelle des Bauernhofes, das wurde schon korrigiert. Ich bin ein paar Mal dort gewesen, habe auch so mal ein bisschen gehört und gelauscht, wie das aufgenommen wurde. Also Kapelle des Dorfes. Und dann kamen auch noch einige andere Dinge über die Familie. Sie wächst mit Großmutter, Eltern und Geschwistern, Onkel und Tanten, Knechten und Mägden in einem gesunden Fachwerkhaus. Ich sag mal gesund mit meinem Wort, neben der Kapelle auf, habe ich gesagt. Zu den eigenen 7 Kindern nahmen die Eltern 2 Halbwaisen aus der Verwandtschaft auf, dazu 2 elternlose Kinder. Also SKFM brauchte man nicht, das machte man unter sich aus. Und ich denke auch, dass eine Familie mit so vielen Kindern, würden wir heute sagen, ein Mistbeet ist. Einer davon wird sicher auch Priester, so war es später auch. In Köln heißt dann das 8. Sakrament, ist eine Tante im Kloster, ne? Therese ist geprägt von nie versiegendem Humor mit Spielen und Streichen. Sie geht gerne sonntags und werktags vor der Schule, immer ein schöner Fußmarsch. Ich habe ihn mal gemacht, mal ausprobiert in die Kirche. Gute Pfarrer und Lehrer begleiten Therese. Man erinnert sich ja dann auch immer selber, wie war das bei mir? Und ich kann sehr wohl sagen, dass mein Leben ohne diese Vorbilder und Beispiele, Mutter, Vater, Mutter früh gestorben, Vater hat nochmal geheiratet, ohne den Pastor von zu Hause, ohne den Religionslehrer, noch ein geistlicher Religionslehrer in der Schule, anders verlaufen wäre. Besonders Pfarrer Heinrich Kaiser lernt sie auch in späteren Zeiten schätzen. In den letzten Schuljahren betreut Therese einzelne Gruppen der einklassigen Volksschule. Ach, was ist das ein Leid, dass die ganzen Zwergschulen damals weggefallen sind. Ich kann mich gut erinnern, auch noch eine 8-klassige Volksschule besucht zu haben, die sicher einzügig war, also nicht mehrere Klassen, wo es ganz gut im Miteinander ging. Deswegen habe ich das aufgeschrieben. Am Weißen Sonntag 1886, fast 14-jährig, geht sie in Kirchrabach zur ersten heiligen Kommunion. Ich habe es selber erfahren, dass mein Vater dafür sorgte, dass ich in der 3. Klasse zur Kommunion ging. 4. war üblich, ist es ja bis heute noch. Dass ich damit der Klassengemeinschaft entrissen wurde, hat er nicht bedacht. Aber er hatte irgendwas von einem Papst gehört, der gesagt hat, ihr müsst die Kinder früher zur Kommunion schicken. Pius X. und dann auch der 11. nachher. Nach der Schulzeit bereiten 2 verwandte Lehrerinnen Theresia auf die Ausbildung zur Lehrerin ab 1887 in Dingelstädt vor. So ging das damals. Die kamen da aus dem Ort, wo die Zeche, das Bergwerk ist, Ramsbeck, gibt es heute noch, kann man fein einfahren und besichtigen. Und dann ist sie da hingegangen und die haben nun aus der 8-Klässlerin eine junge Frau gemacht, die dann zu einer Ausbildung, heute würden wir sagen, in Richtung Bachelor an einer Fachhochschule, früher auch an einer PH, wie man gesagt hat, geschickt wurde. Sie wird 1890 durch Weihbischof 1890 durch Weihbischof Augustinus Gockel in Bödefeld gefirmt. Wenn man überlegt, was da alles mit der Kulturrevolution dahinter steckte und dass zum Beispiel auch ein Paderborner Bischof ins Gefängnis und ins Exil musste, bis mal ein Weihbischof wieder zum Firmen kam, können wir uns heute nicht vorstellen. 1891 beendet sie ihre Ausbildung, 1872 geboren, 1891 Ausbildungsende und macht in Halberstadt ihr Staatsexamen als Lehrerin. Schwingen wir sofort so Dinge mit, ne? Könnt ihr natürlich fragen, was will die denn in Halberstadt? So ein Quatsch, kommt doch aus dem Sauerland. Da muss doch irgendwo hier auch die Möglichkeit des Staatsexamens sein. Aber Dingelstädt, wo sie hinging, war auch in Mitteldeutschland, später DDR. Und man muss wissen, dass das Bistum Paderborn, es war noch kein Erzbistum, dort apostolische, würden wir heute sagen, Administraturen hatte. Die hatten also viele Aktien in Erfurt, Magdeburg und Ähnlichem. Das war ein Riesenbistum. Sie beginnt ihre Berufslaufbahn als Lehrerin auf einem Gutshof bei Reda. Der spätere Paderborner Weihbischof von Lanzenauer vermittelt sie ab 1897 ins Waisenhaus und an die Volksschule in Oschersleben, damals im Kommissariat Magdeburg. Ich bin in Oschersleben gewesen, habe mir das Ganze beguckt, das Waisenhaus ist noch da und dann auch die Kirche, die mit ihrer Hilfe, sie hatte offensichtlich einen Hang zu kollektieren, Geld zu sammeln, materielle Dinge zusammenzutragen, um ihre Wünsche zu verwirklichen. Wir kommen gleich drauf. Sie wird 1900 nach Dortmund versetzt, zunächst an die Libori-Schule, dann an die Franziskus-Schule, dann an die Dreifaltigkeitsschule. Von 1913 bis 1923 unterrichtet sie an der Vinzenzschule, einer katholischen, damals hieß es Hilfsschule. Heute Förderschule, die aber auch ja mit Fragezeichen versehen sind, mit 5 Klassen. Sie beginnt 1894 mit Ferienaktionen als Erholung von Waisenkindern auf dem elterlichen Hof und bringt immer wieder 20 bis 30 erholungsbedürftige Kinder, dazu kranke und schwächliche Erwachsene nach Dornheim und Umgebung. Sie selbst führt ein bescheidenes Leben, sie kümmert sich ganzheitlich auch um die Familien ihrer Schülerinnen. Sie wird im Volksmund damals die heilige Elisabeth von Dortmund genannt. Eigentlich wollte sie in einen Orden eintreten, Vater ist aber dagegen, hatte auch noch was zu sagen zu Hause, Ehefrau und Mutter zu werden, ohne ihren Beruf ausüben zu dürfen. Also Lehrerin früher, die heiratete, hörte auf, war Schluss, nichts mehr im Beruf. Ist nicht ihr Ziel. Sie findet den Weg, ja, wie ist das heute? Wir haben neulich ein Wuppertaler Priester mit mir, es geht um afrikanische Schwestern, die hier an verschiedenen Orten arbeiten und wir wollen versuchen, einen sogenannten dritten Orden zu begründen. Und da findet sie zunächst den Weg zum dritten Orden des heiligen Franziskus. Als Caritas-Schwester Humiliana, die Demütige, übernimmt sie Verantwortung im Vorstand und für die Bruderschaft vom guten Tod. Bruderschaft vom guten Tod könnten wir auch wieder gebrauchen. Nicht nur, weil die Kosten oft so immens sind. Wenn bei uns von den Behinderten in Haus Theresia jemand stirbt, wird es immer ein Sozialbegräbnis. Man muss gucken, wo man das Geld herholt. Vielleicht auch noch für eine kleine Tafel. Mit dem Dortmunder Franziskanerpater Rupertus Müller und anderen Dortmunder Frauen aus dem dritten Orden gründet sie den Verein Seraphische Caritas als Familienhilfe für kranke Mütter, Wöchnerinnen und ihre Familien. Das wäre heute sowas wie früher die Gemeindeschwester und dann später bis zum heutigen Tag die Sozialstation. 1919 werden die ersten Schwestern der Seraphischen Caritas in der Dortmunder Liebfrauenkirche aufgenommen. Ein bisschen aus der Geschichte. Für die minderbegabten Mädchen ihrer Dortmunder Hilfsschule, Vinzenzschule in der Dreifaltigkeitsschule, erwarb die Lehrerin und Erzieherin Theresia Albers mit der Seraphischen Caritas 1920 in Bredenscheid, Hattingen, den Bauernhof der Familie Hegenberg. Am 2. November 1920 begründete sie mit 6 Caritas-Schwestern eine neue Gemeinschaft, am Fest Kreuzerhöhung, heute das Fest der Schwestern, 14. September 1923 wurde der Grundstein zum Antoniushof gelegt, mit der Einweihung des Antoniusheimes, wie es später hieß. Kreuzerhöhung 1924 nannte sie die neue Schwesterngemeinschaft Caritas-Schwestern vom göttlichen Kinderfreund. 25 wird ein Verein begründet als katholische Körperschaft und Hilfseinrichtung vorbeugender Fürsorge. Wenn man etwas von der Wohlfahrtspflege versteht, dann ist das ganz wichtig. Es ist also nicht das, was vom Staat, von der Stadt oder vom Land finanziert wird. Das muss man dann schon selber tun. Vorbeugende Fürsorge. Am 12. März 26 erfolgt die kirchliche Genehmigung der Vereinigung, früher wie sie noch hießen, der Caritas-Schwestern vom göttlichen Kinderfreund durch Bischof Gaspar Klein aus Paderborn. Und am 26. Mai gründeten 18 Schwestern einen Verein. Heute noch Vereinsregister Nummer 70 beim Amtsgericht in Hattingen. Da ich in dem Verein seit längerer Zeit mitmache und dann natürlich auch der Stiftung angehöre, ist das hochinteressant. Ein Erweiterungsbau des Antoniusheims wird schon 1930 eingeweiht. Damit ist Platz für etwa 40 minderbegabte Mädchen. Um 1930 zählt die Vereinigung fast 40 Schwestern. 1931 beginnt das erste Noviziat. Novizenmeisterin ist Schwester Antonia. Heute liegt sie auf dem Friedhof, wurde dann später auch Mutter Antonia Lütteken genannt. Auf Wunsch des Paderborner Erzbischofs, Bischof ab 1920, Erzbischof der neuen mitteldeutschen Kirchenprovinz, 1930 bis 1941, wird sie im Noviziat der Salzkottener Franziskanerinnen auf ihre Aufgabe vorbereitet. 1933 kümmern sich Schwestern im ehemaligen Bauernhof des Bauern Brandt in Hattingen um einsam alleinstehende Menschen. Mancher unserer Patres hier war schon mal im Josefs Altenheim und hat dort am Sonntag oder am Dienstag zelebriert. Dieses Altenheim St. Josef sowie ab 1964 als Erweiterung des Antoniusheims das Haus Theresia für behinderte Menschen in Bredenscheid bestehen bis heute. Mehr als 100 Schwestern sind zeitweise in zahlreichen Filialen im Erzbistum Paderborn, im Erzbistum Köln sowie im Bistum Münster und später im Bistum Essen tätig. Sie arbeiten in der Gemeindeseelsorge, der ambulanten Krankenpflege, in Nähschulen, im Kindergarten sowie in der Altenbetreuung. Jetzt kommt eine Geschichte, wirklich die Geschichte gemacht hat, nationalsozialistische Propaganda. Hetzkampagne gegen Orden und die Vernichtung unwerten Lebens gehen auch in Bredenscheid nicht spurlos vorüber. Mutter Theresia Albers kämpft um das Leben ihrer schwachbegabten Kinder, die wären sonst vergast worden, und schickt die Behinderten als arbeitsfähig zu bekannten Bauern, kann aber einige vor der Sterilisation der Unfruchtbarmachung nicht retten. Im Antoniusheim werden ausgebombte Bewohner umliegender Städte aufgenommen. Das Altenheim St. Josef wird bei einem Angriff zerstört. Nach 1945 evakuiert das evangelische Krankenhaus, bei uns in Hattingen bekannt als EVK, von der Augusta-Stiftung, weitgehend in das Antoniusheim. Der Operationssaal geht nach Bredenscheid in den Speisesaal. Nach dem Krieg wird wieder aufgebaut, später erweitert. Mutter Theresia Albers stirbt am 21. Januar 1949 mit 76 Jahren, das war damals schon ein hohes Alter. Ihr Leben war Liebe, lautet die Inschrift auf dem Grabstein des ordenseigenen Waldfriedhofs. Sie können ihn gerne besuchen, dann auch noch mit dem Besuch in unseren Häusern und in einem sehr schönen Garten. Zu den ersten Schwestern gehört Ursula Autor. Als sie nach einem Gestellungsbefehl der Wehrmacht aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, das war der zweite Trick, sag ich mal etwas salopp, der Mutter Theresia, Schwestern in den Krieg zu schicken, Krankenschwestern. Und Mutter Ursula, die nächste Generaloberin, bleibt auch eine Zeit lang in russischer Kriegsgefangenschaft. Schwester Gerhardis leitet den Orden von 73 bis 98. Danach wird Schwester Dorothea Thür Generaloberin. 96 begründet die Kongregation bischöflichen Rechts als Träger für das Haus der Behindertenhilfe, Haus Theresia in Bredenscheid und das Altenheim St. Josef in Hattingen, die Theresia Albers Stiftung seit 1996. In ihrem Leitbild hat sich die Stiftung, ich werde es gleich ein bisschen erläutern, den Zielen der Ordensgründerin verpflichtet. Seit 1999 hat sie Verantwortung für weitere Einrichtungen in Hattingen, Niederwenigern. Ein neues Seniorenzentrum haben wir dort gebaut, das heißt, wir haben es gepachtet. Das ist eine neue Möglichkeit auch. Essener Wohnungsbaugesellschaft hat es gebaut und wir zahlen Miete. In Ennepetal das Altenheimhaus Elisabeth. Wenn gar nichts mehr geht, bringen wir also in die Kurzzeitpflege auch hier aus der Umgebung immer noch nach Ennepetal gut unter, weil da ein, zwei Betten frei sind. Das sind nämlich, das zeige ich Ihnen gleich, eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Das heißt, die werden nur frei, wenn einer stirbt. Die werden nicht immer frei gehalten, weil die Auslastung dann nicht stimmt. Und dann haben wir noch das Seniorenzentrum Marienheim in Essen-Überroh übernommen, betreuen über 600 Behinderte und Ältere mit ebenso vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne der Stiftung. Alternative Wohnformen im Alter, man kann es beim Josef-Altenheim sehen, Servicewohnen nennt sich das, stationäre Pflege für Kranke, alternative Nutzung ehemaliger Kirchengebäude stehen im Programm der Gegenwart und der Zukunft. Zurzeit ist ein Seligsprechungsprozess in Vorbereitung. Die Verbreitung des Lebensbildes, eine Novene für die Seligsprechung, werden ergänzt durch weitere Publikationen. Im Altenheim St. Josef in Hattingen ist eine Straße nach Theresia Albers benannt. Eine Ausstellung zum 60. Todestag 2009 zeigt das Leben und Wirken der Lehrerin und Ordensgründerin. Bisken-Organisation, damit wir das Spätere auch verstehen. Mutterhaus Antoniusheim in Bredenscheid, Noviziat seit 31. Vom Mutterhaus werden zahlreiche Filialen unterhalten, ich habe das eben schon gesagt, aber auch Gemeindeseelsorge, Krankenpflege, Nähschulen, das war damals üblich, der Vorgänger der heutigen Familienbildungsstätte. Im Kindergarten, Tageseinrichtung für Kinder mit Familienzentrum heute, sowie in der alten Betreuung. Durch die zentrale Organisation waren die Schwestern beim Einsatz flexibel. Es gibt bestimmte Seelsorger von den Franziskanern, aber auch teilweise von den Redemptoristen, die ja auch in Bochum schon Geschichte sind. Obwohl, was daraus jetzt erwächst, ein weiteres Haus des Johannesstiftes auch für geriatrische und für gerontopsychiatrische Sicht, finde ich gar nicht so schlecht. Obwohl ich schon ein bisschen getrauert habe mit der Kirche, der schönen Orgel da drin und dem ganzen Kloster, was ja doch auch über viele Jahrzehnte Bochum geprägt hat. Seit 1931 schickt der Erzbischof Pfarrvikare für die Seelsorge bei den Schwestern nach Bredenscheid. Die regionale und soziale Herkunft des Nachwuchses lassen sich gut erschließen. Viele Schwestern sind aus Großfamilien des Sauerlandes, die es heute so nicht mehr gibt, und des Münsterlandes. Merken Sie auch in der Sprache schon mal, ne? Jemand aus Münsterland kommt, eine unserer Schwestern. Religiöse und apostolische Motive drängen zum Ordenseintritt. Der Wunsch nach sozialer Sicherheit und Beheimatung spielt ebenso eine Rolle. Hier muss man ja dann ehrlich an dieser Stelle sagen, warum ist der Orden kaputt? Warum gibt es den nicht mehr? Warum haben wir nur noch Alte und Kranke? Bei uns Priestern sagen wir schon mal die Gackpriester, krank, alt, komisch. Ich gehöre auch bald dazu, muss gut nachdenken, wann das einsetzt. Ein alter Priester hat neulich geschrieben, was tun wir unseren Mitmenschen an, wenn wir da immer noch am Altar stehen und zu predigen versuchen. Und haben mir einige gesagt, du kannst es noch, tut noch ein bisschen, aber wir müssen gucken, dass offensichtlich die Idee, karitativ tätig zu sein, heute auch noch zündet. In der Gemeinschaft zu leben eigentlich auch. Beides aber zusammen zu verweben und auch rund um die Uhr tätig zu sein, wenn früher so im Vinzenzhospital in Duisburg, wo ich lange und auch Caritas-Direktor war, eine Schwester ging, mussten drei neue Krankenschwestern freie eingestellt werden, nämlich rund um die Uhr. Drei. Diese Schwester hatte zwei Schichten gemacht und war in der dritten noch rufbereit. Dass das heute keiner mehr tut, ist mir auch klar. Nicht? Damals schweißte natürlich auch die Unternehmensphilosophie, darauf komme ich aber gleich noch, die Schwestern zusammen. Ich meinte das mit den religiösen und apostolischen Motiven. Die erste Regel 1921, ich habe die Regeln alle mal durchgeguckt, das machte mir auch so richtig Freude. Da steht drin, niemanden ohne Essen und ohne gutes Wort gehen lassen. Tagesordnung, Gebets- und Schweigezeiten. Erste gedruckte Regel 1926. Ich will jetzt nicht, hier sitzen ja die Mönche, die das auch besser wissen für ihre Gemeinschaft. Und manchmal ging damals bei diesen karitativen Orden auch schon mal einiges den Bach runter, wenn man aufschrieb, was die Regel war. Ansonsten lebte man die Regel, die musste man eigentlich gar nicht aufschreiben. Superior, später bischöflicher Klosterkommissar, bis vor kurzem gab es den noch, Generaloberin, Assistentin, Schriftführerin, drei Ratsschwestern bildeten die oberste Leitung, Rechtsträger für das Vermögen, ein e.V., habe ich eben gesagt, das ist gut so. Ich habe heute Morgen gerade einige wichtige Unterschriften gemacht, weil die Schwestern nämlich inzwischen wirklich aufgegeben haben, ihr Vermögen an die Stiftung, was Sinn macht. Und die Stiftung hat einen Versorgungsauftrag mit den Schwestern geschlossen. Und jetzt löschen die Unterschriftsvollmachten natürlich der Leitung bei den Schwestern und wir in der Stiftung übernehmen das, ich hoffe, auch in guter Art und Weise. Der jeweilige Pfarrer von St. Peter und Paul in Hattingen gehört dazu. Der Zweck der kirchlichen Vereinigung, die Vereinigung übernimmt die Erziehung armer, schwachbegabter Kinder, die nach ihrer Entlassung aus der Hilfsschule zu praktischen Arbeiten angeleitet und somit beschäftigt werden, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Mutter Theresia Albers musste ihre Schülerin begucken, wenn die entlassen waren. Dann kam die schnell mit dem dicken Bauch im Kinderwagen und der Erzeuger hatte sich längst davon gestohlen. Ich sage das mal so locker hier im Ruhrgebiet, klare Kante. Da hat sie gesehen, ich muss denen beibringen, wie die sich selber unterhalten können. Die brauchen eine Ausbildung. Das tun wir bis heute übrigens auch in unserem Haus Theresia. Ja, es kommen ein paar klingende Namen, vielleicht für uns Ältere, der Propst Aufenhanger aus Dortmund, der Domkapitular Dr. Dietrich vom Anfang unseres Bistums, war Klosterkommissar, Prälat Brocke, Brilon, Domkapitular Mäkel, uns Älteren noch gut bekannt, erst recht Domkapitular Dr. Paul Aufterbeck, der lange sich um die Schwestern gekümmert hat, bischöflicher Beauftragter ab 1998, Domvikar und Pfarrer Gerhard Heinrich Heusch. Jetzt der Essener Bischofsvikar für die Orden, Weihbischof Ludger Schepers. Ja, ich glaube, das kann man sich jetzt hier ein bisschen sparen, die Niederlassungen auch. Ich sage nur mal ein paar Namen, bis über 100 Schwestern waren es. Sie waren in Affeln, da steht dann, Krankenpflegestation, Schwesternhaus, ambulante Krankenpflege, 2. In Allagen, ambulante Krankenpflege. In Belecke, ambulante Krankenpflege, Handarbeitsschule, Kindergarten. In Bochum-Gerte, in der Seelsorge. Berge, Anrüchte, Lippstadt, katholische Pfarrgemeinde, ambulante Krankenpflege, Kindergarten, Kirche. Berghausen-Schmallenberg, Bochum-Langendreher, Handarbeitsschule, eine Schwester. Böhringen-Rottweil, weiß der Himmel, wie sie dahin gekommen sind, ambulante Krankenpflege. Bösensell im Münsterland, Nähschule. Castrop-Rauxel, mehrfach. Dorla-Schmallenberg, Ebersberg, Hamm, Herbede. Die Älteren werden noch, als ich damals 1971 zum Priester geweiht wurde, wurde ich zur Aushilfe nach Herbede geschickt. Erst kam noch so ein Schrieb, da stand Ennepetal drauf. Beides war mir völlig unbekannt. Ennepetal. Heute habe ich auch ein Kennzeichen mit EN. Und Herbede Witten, ein großes Kinderheim. Und da haben die Schwestern auch mal ausgeholfen, wo heute das Altenheim ist, falls Sie meinen Herbede sich ein bisschen auskennen. Hattingen, dann Hirschberg, Hüßburg-Halberstadt. Manche werden noch wissen, dass da die Priester der DDR ausgebildet wurden. Kallenhardt, Königswinter, Ittenbach, Mastholte, Meinerzhagen und noch etliche mehr. Ich will sie Ihnen ersparen. sondern ihnen ja etwas darüber berichten, was ist denn nun daraus geworden? Warum gibt es das alles nicht mehr? Und wie ist das mit den Schwestern und der Idee der Mutter Theresia Albers weitergegangen? Besondere Leistungen einiger Mitglieder. Die erste Biografin war Schwester Daniela Krein, die als Schriftstellerin allein 76 Bücher in 7 Sprachen mit einer Gesamtauflage von 1,6 Millionen Exemplaren geschrieben hat. Darunter ein Anekdotenbuch von Adenauer. Das habe ich da noch gefunden. Sie war Mitarbeiterin zahlreicher Zeitungen und Zeitschriften. So gibt es also im Orden die verschiedenen Begabungen. Träger des Bundesverdienstkreuzes, Ulrichkreuz der Diözese Augsburg. Da gibt es also solche Geschichten. Schwester Mechthildis habe ich noch kennengelernt, trage gerne. Es war eine Paramentenstickerin und eine gute Musikerin, die Geigte, die Paramente, die sie gemacht hat. Ja, das spare ich mir jetzt auch. Und jetzt gucken wir mal und gucken, ob wir die Bilder ans Laufen kriegen können. Ein bisschen, oh, da kommt es ja schon wieder. Ob ich jetzt gut aufgepasst habe, eben. Gucken wir mal schnell eben, was heute draus geworden ist, und dann werde ich Ihnen das erklären. Also wenn so ein Stiftungsdirektor sowas macht, so eine PowerPoint, wie das heißt, dann macht er natürlich auch ein Organigramm und sagt, wer, wo, wie diese Häuser leitet, wie wir miteinander, wir haben also eine zentrale Leitung und haben 5 Häuser und wollen uns auch noch erweitern. Das müssen Sie alles nicht behalten, aber ich lasse es mal so durchlaufen. Es gab noch ein Caritas-Trägerwerk hier im Bistum, die immer überall auch so ein paar Prozent mithalten. Sie sehen, es ist eine GGMBH, die katholische Betriebsträgergesellschaft in ähnlicher Weise. Aber in Überruhr sieht man, dass eine Kirchengemeinde die Hälfte hält. Noch auf die Dauer macht es, glaube ich, nicht so sehr Sinn, dass Kirchengemeinden solche Häuser unterhalten. Das sollte man dann lieber auch den Profis überlassen. Das Altenheim St. Josef, das wir noch in Zukunft für ein paar Millionen umbauen wollen, aber ein bisschen mit den niedrigen Zinsen zu tun haben und der mangelnden Abschreibemöglichkeit, was für ein Haus nötig ist, und der Abhängigkeit von Kommune bis Land, denn die Kommune muss immerhin für jeden von uns Älteren, die wir den Aufenthalt bei der jeweiligen Pflegestufe nicht selber bezahlen können, einstehen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es mir möglich ist, wenn Sie jetzt manchmal schon mal hören aus Ihrer Umgebung, ne Mensch, die ist Pflegestufe 3 geworden, dann zittern die Leute, die Angehörigen schon, weil sie mehr dazu tun müssen. Ich spreche jetzt nicht von den etwas Reicheren, die vielleicht was beiseite gelegt haben, und spreche, wenn ich es denn sage, auch etwas traurig über die, die ja in ihrem Leben gespart ein Häuschen erworben haben, die das dann Stück für Stück mit ins Altenheim nehmen müssen. Sie kennen das, nicht? Die ganze Situation. Wir haben 106 Pflegeplätze, eingestreute Kurzzeitpflegeplätze, habe ich eben gesagt, ist, wenn einer stirbt, kann einer auch mal 6 Wochen kommen. Oder wenn er noch mal wieder ins Krankenhaus geht, auch noch länger. Sie kennen das. Und ich kann es immer nur empfehlen, dort, wo auch vielleicht der Mann pflegebedürftig wird, die Frau zusammenbricht, immer wieder auch Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen. Irgendwann wird man sich zwar entscheiden müssen, das selbst zum ersten Mal bei einem Onkel in der Schweiz mitbekommen, wo Tante ihn dann ins Altenheim brachte, ins Seniorenheim, ihn täglich besuchte, aber sie hätte es zu Hause nicht mehr geschafft. So sieht es im Innenhof aus. Wir wollen noch ein bisschen umbauen. Es gibt die Vorschriften, dass eben keine Zweibettzimmer, nur noch ganz wenige existieren sollen. Und ich bin auch ganz der Meinung, Einbettzimmer sind nötig. Manchmal allerdings, auch wenn man nun schwer pflegebedürftig im Bett liegt, ist ein zweiter im Zimmer auch nicht schlecht. Ich habe es noch gerade vor Augen, vorgestern war ich in Langendreher auf der Intensivstation, habe einen guten Freund besucht, der aber nicht mehr ansprechbar war. Das ist ja auch so eine Art Kreuzweg. Man kann dann Gott sei Dank noch heil nach Hause gehen. Aber wenn man sieht, was da für ein Leid und Elend ist, auch wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, wie gut die damit umgehen. So, das tragen wir selbst. Das war ja auch neben dem Antoniusheim und später dem Haus Theresia, das heute noch existiert, das allererste Haus, das Mutter Theresia schon 1930 als Bauernhof gekauft hat. Das Ursprungshaus Antoniusheim, später als Haus Theresia, eben als Mutter Theresia gestorben war, auch nach ihr benannt, nicht nur nach der heiligen großen Therese, sondern auch nach ihr. Wir haben 34 Wohnheimplätze, sind mir eigentlich die liebsten dort, unsere geistig Behinderten, wo ich jetzt da auch schon über 10 Jahre mit umgehe. Und zwar dort im Haus, wenn sie älter und älter werden, zum Teil noch aus der Zeit von Mutter Theresia. Und wir bringen sie dann auch auf den Klosterfriedhof, wenn es soweit ist. Und irgendwo sehen alle auch, das gehört mit dazu, dass bei uns jemand stirbt, dass wir älter werden. Wir haben eine Krankenstation, dort feiere ich dann auch schon mal die Heilige Messe oder die Krankensalbung, die wir ja hier auch für viele Ältere, fast für 1000 bei der alten Wallfahrt verwirklichen. Wir haben inzwischen psychisch behinderte Menschen, nachdem die Kurse, die eine Art Lehre vermittelten, eingestellt und nicht mehr finanziert wurden, haben wir jetzt psychisch Kranke, wobei wir auch nicht allem gewachsen sind. Ich weiß noch, bald jährt sich, Gründonnerstag vor einem Jahr kam ich da zur Messe. Was früher war gerade die Polizei da und aus dem zweiten Stock war dann unsere Frau X auch wirklich gesprungen und tot, die immer wieder uns sagte, ich will sterben oder bringt mich doch nach Niederwenigern. Wir haben diese psychisch Kranken bekommen, wir aus der Psychiatrie von Niederwenigern. Die werden dann bei uns untergebracht und begleitet. Wir wollen aber sogar auch noch eine Station machen, die man früher so im Volksmund immer bezeichnete mit einer geschlossene, wenn Leute aufgegriffen werden, denn man versucht sie aus der Klinik natürlich bald wieder loszuwerden, weil dann die Kosten erheblich höher sind. Dann haben wir Lernbehinderte und Benachteiligte und Menschen mit verschiedenen Handicaps, darunter auch nasse Alkoholiker und auch abhängige von Medikamenten und von Drogen. Das, glaube ich, ist jetzt ganz im Sinne auch von Mutter Theresia, dass es so weitergeführt wird. Wir wollen es noch ausdehnen. Wir wollen die geistig Behinderten, die in Bredenscheid ein bisschen so am Ende der Welt sind, ne? Wenn sie wissen, wo Bredenscheid liegt, gibt es auch keine richtige Ortsmitte. Die wollen wir mehr nach Hattingen in die Mitte bringen und wollen am Altenheim St. Josef, müsste eigentlich gleich auch nochmal kommen, wollen wir ein Haus noch bauen mit 24 Plätzen für geistig Behinderte. Das ist das Haus Theresia. Man glaubt gar nicht, was sich dahinter alles verbirgt. Das ist immer wieder angebaut worden, bis hin zu einem überdimensionalen Gewächshaus. Wohnen hier unsere geistig Behinderten, unsere psychisch chronisch Kranken und auch einige mit verschiedenen Handicaps. Ja, was man manchmal alles so entdeckt, auch im Lauf der Geschichte. Ich war in einem Raum und habe da ein wunderbares Mosaik an der Wand gesehen, was die Bredenscheider Umgebung zeigte, aber auch eine Gottesmutter mitten dazwischen. Dann kam heraus, unser guter Egon Stratmann hatte das eines Tages gemacht. Das war die Außenwand gewesen. An die ist aber dann weiter angebaut worden. Und da war leider kein so kundiger Mensch, der gesagt hat, das Geld, dieses Mosaik dann wieder außen dran zu bringen, werden wir wohl auch noch unterbringen beim Bau. Nein, es ist da verschwunden. Und da habe ich neulich mal gefragt, was kostet das denn, wenn man das hier wieder rausnehmen, damit die Leute sehen? Ja, 12.000 Euro, weil das hat natürlich niemand besonders für so eine Geschichte. Ne? So, Betriebsträger müssen sie alles so nicht behalten, aber gucken wir mal nach Ennepetal-Milspe. Eines Tages kam da die Heimaufsicht, und das geht ja auch über unseren Träger, das ist der Diözesan-Caritas-Verband, hat gesagt, da geht alles drunter und drüber, könnt ihr helfen. Dann haben wir erstmal Leute von uns geschickt, damals die unnachahmliche Frau Quellmann, die jetzt hier Josef leitet. Und dann haben die auf die Dauer gesagt, die Kirchengemeinde, dann könnt ihr das Haus auch gleich übernehmen. Und inzwischen haben wir es völlig neu gebaut. Wir hatten noch ein paar Millionen da liegen, das sage ich jetzt so locker. Weil nämlich, wenn sie ein Haus neu bauen, müssen ja die Leute, die im Haus sind, mitsamt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwo hin tun. Sonst sind die ja weg. Also haben wir in Wuppertal ein Haus angemietet, was für diesen Zweck gebaut war, wo immer wieder Altenheime, die um- und neu bauten, dann für ein paar Monate hineingingen. Das kostete aber mehrere Millionen, wenn sie die Kosten hochrechnen. Hier sind wir also jetzt in Ennepetal-Milzke, 102 Plätze, 6 eingestreute. Da haben wir mal das schön neu gebaute Haus. Inzwischen haben unsere Häuser alle die rote Farbe der Theresia-Albers-Stiftung bekommen. Ein bisschen sehen Sie das da oben. Das ist noch der Entwurf des Architekten. Ich muss unseren Geschäftsführer mal bitten, das etwas zu erneuern. Essen-Überruhr, auch schon renoviert, auf den neuesten Stand gebracht für Einbettzimmer, 91 Vollstationäre. Hier gibt es noch was Besonderes. Hier gibt es nämlich Tagespflegeplätze. Und das ist auch erfolgreich. Wir haben ja schon bei der Pflege auch die Möglichkeit, dass Menschen, die tagsüber nicht alleine bleiben können, kommen für den Tag, verpflegt werden, auch aber abends nach Hause gehen und dort schlafen. Es gibt übrigens auch Nachtpflegeplätze, aber die rechnen sich noch nicht so. Man muss immer bei uns auch gucken, dass man es bezahlen kann. Das Haus nach der Renovierung.
Was ist das mit einer kleine G von der GmbH? Was ist das kleine G von der?
Eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also was Soziales, sofern man das noch so nennen kann, aber. Es gibt eine gemeinnützige, was gibt es denn noch? Eine normale GmbH ja sowieso, aber kommt gleich wieder. So, was haben wir denn noch? Hatting Niederwenigern, in meiner Zeit, als ich dabei war, dann auch gebaut worden, als Modell, das sieht man gleich, erstmal 78 vollstationäre Pflegeplätze. Mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, dass bei diesem Haus, wenn ich mich nur noch in meinem Zimmer aufhalte, viel zu klein ist. Nun hat man also die Zimmer und dann hat man ein Wohnzimmer und ein Esszimmer und rechnet damit, dass die Bewohner da sich miteinander unterhalten, durch den Betreuungsdienst versorgt werden, da auch essen. Aber so mancher, wir haben einen Pastor, der ist dort psychisch krank, aber auch dement inzwischen, der sich fast nur noch im Zimmer aufhält, Sie kennen das aber auch von Angehörigen, dann sind so bei den älteren Häusern bei uns die Zimmer größer. Hier durften wir nicht größer bauen. Ja, das ist so, das ist dieses Rot, von dem ich sprach. Die Häuser sind jetzt alle an dieser roten Farbe erkennbar. Hier ist ja das Miteinander auch Krankenhaus in katholischer Trägerschaft. Hier gab es noch einen Konfessionsstreit um dieses Haus, weil die Evangelischen eigentlich bauen wollten, aber wir als Erste dran waren. Und dann zitierte uns die Augusta-Stiftung, die hier bauen wollte, noch zu unserem Weihbischof. Also es gibt viele schöne Storys. Sie sehen Eigentümer Wohnungsbaugenossenschaft Essen-Nord. Die würden uns auch noch weitere Häuser bauen. Und auf den Pflegesatz kommt dann auch die Miete, die wir dort jährlich zahlen. Ich glaube, das Mobiliar gehört uns. Sie sehen Theresia-Albers-Straße 1, das ist am Josef-Altenheim. Und dort haben wir also, das ist noch die Zeichnung, inzwischen kann man aber längst auch das Original zeigen, eines sogenannten Service-Wohnens. Dort sind sozial gebundene Wohngruppen für je 8 Personen. Das heißt, die Leute, die auch weniger verdienen, die nicht reich sind, kommen hier hinein. Die Stadt vergibt die Plätze. Wir sind aber Träger und haben es gebaut. Ja, unser Stiftungsdirektor will natürlich noch mal eben glänzen und sagen, Haus 1, Haus 2, also Josef, Theresia, Überroh Marienheim, Elisabeth und Niederweniger. Gesamtzahlen . Sie können das Ganze dann nochmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazurechnen. So konnte ich Ihnen die Stiftung vorstellen. Tu das mit dem Blick auf die Uhr. Hätte ich noch ein paar Minütchen, auch jetzt nochmal eben inhaltlich. 1996 wurde die Stiftung begründet. Das Lebenswerk der Ordensgründerin dauerhaft und unabhängig für die Zukunft zu sichern. Das heißt in der Präambel, in der Verpflichtung gegenüber der Gründerin unserer Ordensgemeinschaft, Mutter Theresia Albers. In der Überzeugung, dass unsere bisherigen karitativen Dienste auch in Zukunft in freier Trägerschaft notwendig sind, sowie im Vertrauen auf Gottes gütigen Beistand und seine Begleitung sowie Fürsprache der Gottesmutter, wollen wir durch die Errichtung der Theresia-Albers-Stiftung in Hattingen ein lebendiges Zeichen der Liebe Christi für die Zukunft setzen. Es heißt im Leitbild, das ich miterarbeitet habe, Gott hat jeden Menschen als sein Ebenbild erschaffen. Davon leiten wir die Würde des Menschen ab. Deshalb achten und respektieren wir die Menschenwürde jedes Einzelnen und nehmen ihn mit all seinen Stärken und Schwächen an. Wir haben jeweils Originaltöne der Mutter Theresia Albers zwischen unsere Texte gesetzt. Ich sag mal so einen. Der Glaube lehrt, dass Gott alle Geschöpfe im Weltraum erhält, für alle sorgt und alles mit weiser Hand leitet. Die uns Anvertrauten stehen im Mittelpunkt unseres Planens und Handelns. So eine Story zwischendurch. Als ich zum ersten Mal nach Kirchrabach kam, da haben die gesagt, was will der Prälat denn aus Bredenscheid hier? Haben die anderen gesagt. Der will Geld haben. Denn sie kannten ihre Mutter Theresia natürlich. Die hat die ganzen Häuser hier mitgebaut. Dann hat der eine Bauernhof 10 Bäume gegeben. Es ist eine Holzgegend dort. Auch die Kirchengemeinde hat Holz. Ich habe dann Mutter Theresia noch nach ihrem Tod wunderbar gemacht. Und dann habe ich das gehört. Ich saß da in der Wirtschaft. Mich kannte da auch nicht jeder. Es gab ein schönes Kotelett übrigens da in der Gegend. Dann habe ich da übernachtet. Anderen Tag in der Predigt sofort gesagt, ich will nicht euer Geld. Die Unterhosen können sich die Schwestern noch selber kaufen. Aber ich will, dass ihr euch an eurem Gemeindemitglied orientiert, dass ihr von ihr lernt, dass ihr guckt, was daraus geworden ist. Aus einer Schwesterngemeinschaft mit bis zu 100, heute doch 650, 700 etwas drüber an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Zielgruppen noch gar nicht genannt. Das war Kirchrabach mit dem Geld. Ach so, in Ennepetal haben wir das Haus renoviert und neu gebaut. Die Markenzeichen unserer Häuser sind eine große Kapelle und auch regelmäßiger Gottesdienst. Und dann fehlte uns das Geld, die Kapelle mit einem Altar, mit einem Ambo, mit einer Kredenz, mit Priestersitzen auszustatten. Tja. Dann habe ich mal versuchsweise in Kirchrabach angerufen, der alte Herr Klauke, inzwischen auch schon im Himmel, hat gesagt, ich brauche Holz. Das ist doch kein Problem. Die Kirchengemeinde hat selber Holz. Wofür brauchst du denn Holz? Ich erinnerte mich an einen Mitstudenten, der oder nicht Priester geworden war, der war Bauingenieur und Architekt, und gesagt, du zeichnest das Ganze. Zeichnung kam prompt aus Freiburg-Waldshut, wo er heute lebt. Und ich zeigte also dann die Zeichnungen vor. Und dann haben sie gesagt, okay, wir geben unsere grünen Bäume ab, kriegen dafür abgelagertes Holz, dann schneidet das Sägewerk das zu, so wie ihr das fein gezeichnet habt. Und dann kriegt man das ganze Zeug her. Es war aber noch gar nicht so einfach, das dann auch fertig zu kriegen. Nur posthum ist sie wundertätig geworden. Seitdem gilt natürlich auch wieder der Ruf in Kirchrabach, pass auf, wenn der Prälat kommt, dann will der wieder irgendwas haben. Aber das Singspiel ist ja auch ein schönes, was ich Ihnen mitgebracht habe. Lieber gerichtet werden für zu viel Güte als für eine Lieblosigkeit und Härte, sagt Theresia Albers. Und sie sagt noch, zwei Gedanken sind es, die zum Fundament der Gemeinschaft gehören. Nehmen wir uns Zeit zur Betrachtung, so kurz sie auch bisweilen sein mag. Zwei, drei Sätze. Wir haben jetzt gesagt, wir können nicht darauf warten, dass zu uns Priester kommen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im pastoralen Dienst, die werden eh immer weniger und die werden zentraler eingesetzt. Was macht man denn jetzt? Wir wollen aber Seelsorgerinnen und Seelsorger in jedem unserer Häuser haben. Also haben wir mal rund geguckt bei den Pflegekräften, die wir haben und bei den Kräften im sozialen Dienst und haben die mit einer Zusatzausbildung als Seelsorgerinnen und Seelsorger versehen, die jetzt das koordinieren in den einzelnen Häusern. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir inzwischen natürlich auch einen Pastoralplan, so wie ihn immer großtrabend heute die Kirchengemeinden machen, für unsere Einrichtungen. Und da haben wir dann geschrieben, Alten- und Behindertenseelsorge in der Theresia-Albers-Stiftung. Jetzt haben wir mal beschrieben, wie die Situation in unseren und anderen und allen Häusern ist. Sieht steigenden Pflegebedarf, wachsende Qualitätsanforderungen und begrenzte personelle und materielle Ressourcen, die größere Zahl demenziell erkrankter Bewohnerinnen, unterschiedliche religiöse Sozialisation bei Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen einerseits und Veränderung der pastoralen Strukturen andererseits. Es geht um Gott und die Welt. Alten, behinderten Seelsorge in unserer Stiftung ist mehr, als wenn nur der Pastor kommt. Die Punkte, Liebe braucht Organisation, haben wir natürlich auch gelernt bei Benedikt im 16. Verkündigung, Sakramente und Caritas gehören zusammen. Ja? Sonst brauchen wir das Caritaskreuz nicht mehr dran zu heften. Ohne Ehrenamt und Freiwilligkeit geht nichts. Herzlichkeit braucht Herzensbildung. Und wir wollen Zeugnis für Gottes Liebe geben, egal wie. Wir sind glaubwürdige Zeuginnen und vermitteln Jesus Christus im Tun, im Reden, im Schweigen und als Beispiel. Bei uns ist gerade dann Gott gegenwärtig, wenn nichts als Liebe getan wird. Auch das ist ein Zitat von Benedikt. Gebet und Gottesdienst sind Kern unserer Spiritualität. Die uns Anvertrauten und Mitarbeiterinnen bekommen Möglichkeit zu Gebet und Gottesdienst. Der Ausblick heute. Die Stiftung hat sich zusammen mit der Kongregation der Schwestern im von beiden eröffneten Seligsprechungsprozess am 28. Dezember 2007 zum Träger, Förderer und Finanzierer der Causa Mutter Theresia Albers erklärt. Das heißt, das kann uns der Bischof nicht nehmen. Eine Ordensgemeinschaft und auch eine Stiftung ist in der Lage, einen solchen Diözesanenprozess zu eröffnen, auch wenn der Bischof ihn nicht weiterführt. Und jetzt zitiere ich unseren Bischof, 27.03.2012. Es bleiben gravierende Zweifel, ob die wenig verbreitete Verehrung von Schwester Theresia Albers, das Fehlen übernatürlicher Zeichen und die Einordnung und Beurteilung des Glaubenszeugnisses für ihre und unsere Zeit die hohen Ansprüche, die ein kanonisches Verfahren mit sich bringt, zu erfüllen vermag. Und doch bleibt der Eindruck hier einer wirklich besonderen Frau und einem tatsächlichen außergewöhnlichen Glaubensleben zu begegnen. Ich halte es für richtig, bei diesem Stand der Dinge Sie zu ermutigen, die Spuren Gottes im Leben der Schwester Theresia weiter zu verfolgen, Sie und Ihr Wirken bekannt zu machen und in all dem aufmerksam und dankbar zu sein für das, was der Herr uns durch Sie geschenkt hat und schenken will. Der Bischof bittet, weiter dafür zu sorgen, das Leben und Wirken der Schwester Theresia Albers auf das Wirken Gottes hin zu ergründen und für uns und unsere Zeit zu erschließen. Das, was er an Zweifel anmerkt, habe ich versucht zu widerlegen. Ich war aber in einer ungünstigen Position. Wir hatten gerade die Suppe beim Bischof gelöffelt zu 3-4 Leuten. Und erklären Sie dem Bischof mal, dass er da Unrecht hat. Ne? Das kriegen Sie nicht gebacken. Das ließ er auch nicht zu. Es gab dann zwar ein gutes Stück Fleisch, aber ich ging etwas fad nach Hause. Immerhin habe ich mich jetzt 12 Jahre darum gekümmert und das so weit forciert, dass es eigentlich hätte nach Rom gehen können.